Ja, jeder von euch, der Kinder hat oder einem Kind schon einmal ein Geschenk gemacht hat, er weiß, welche große Freude das ist. Die strahlenden Augen, die einen anblicken, wenn man dieses Geschenk in Händen hält, sie sind mit nichts zu vergleichen. Zu besonderen Anlässen, wie vielleicht zu Weihnachten oder zum Geburtstag, gibt es manchmal sogar mehr als nur ein einziges Geschenk. Und die Kinder, sie können es kaum erwarten, im Normalfall das Größte von allen zuerst auszupacken. Doch manchmal behalten wir gerade dieses größte Geschenk zurück, ganz nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss. Ähnlich ergeht es uns beim Lesen des zweiten Petrusbriefes. Petrus, er beginnt den Brief, und wir haben es gerade gelesen, mit Gottes Gnade und den Segnungen, die uns zuteil werden. Und diese Segnungen, sie sollen uns danach eifern lassen, ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Genau das, was Stan gerade mit uns gelesen hat. Er erinnert sie daran, weil er weiß, dass er bald sterben muss. Am Ende von Kapitel 1 stellt Petrus dann Gottes Wort ins Zentrum und macht deutlich, dass es kein Menschenwort ist, dass Gott selbst sich uns durch dieses Wort, durch dieses Buch offenbart hat. Es ist irrtumslos und allgenügsam. Das ist, was Petrus deutlich macht. Dann folgt im zweiten Petrusbrief ein großer Abschnitt, das ganze zweite Kapitel, in dem er eindringlich vor Irrlehrern warnt. Er zeigt ihnen auf, seinen Empfängern des Briefes, dass sie böse Machenschaften planen, und er ruft ihnen zu, wegzubleiben von diesen Irrlehrern. Er macht deutlich, dass ihr Gericht bereits vorbereitet ist, und er widerlegt auch all ihre falsche Sichtweisen, besonders auch in Bezug auf die Wiederkunft Jesu Christi. Im dritten Kapitel sehen wir dann, dass Gottes Langmut und seine Gnade gegenüber den Menschen im Zentrum steht. Petrus zeigt uns auf, wie unser Lebenswandel im Blick auf die Erwartung seiner Wiederkunft aussehen sollte. Und heute wollen wir uns die letzten vier Verse dieses Briefes ansehen. Sozusagen den Schluss, die letzten Worte, die er an die Empfänger richtet. Und wir werden sehen, dass es Ähnlichkeiten mit diesem größten Geschenk, das ich gerade angesprochen habe, für unsere Kinder gibt. Petrus erschließt seinen Brief mit einer Zusammenfassung und bringt in den letzten Versen nochmal alles, was er davor gesagt hat, auf den Punkt. Und wir könnten sagen, er schließt sich diesem Motto an, das Beste, es kommt zum Schluss. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr gerne mit mir gemeinsam den zweiten Petrusbrief aufschlagen und lasst uns gemeinsam bei Vers 13 im dritten Kapitel beginnen, dass wir noch ein kleines bisschen den Kontext, von dem Petrus hier spricht, mitnehmen. Ab Vers 13 schreibt Petrus: Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Nach dieser wunderbaren Erwartung und dieser Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde ruft Petrus zu einem Eifer auf, der uns tadellos und unbefleckt vor Gott erscheinen lassen soll. In unseren heutigen Versen 15 bis 18 schließt Petrus mit einem Aufruf zu einem Leben zur Ehre Gottes. Und er gibt uns und er gibt dir dabei drei Anweisungen, wie dieses Leben hier auf Erden aussehen soll, damit wir Gott die Ehre geben. In den Versen 15 und 16 zeigt er die erste Anweisung, die wir befolgen sollen. Und sie lautet: Habe ein richtiges Verständnis von Gottes Wort. Nachdem Petrus bereits in Vers 9 Gottes Langmut erwähnt, kommt er nun in Vers 15 nochmals darauf zu sprechen. Die Irrlehrer, sie versuchten die Gläubigen zu verführen, indem sie ihnen einreden wollten, dass Jesus niemals wiederkommt. Er zögert die Verheißung hinaus und aller Voraussicht nach kommt er ohnehin nie wieder. Tatsächlich ist es jedoch Gottes Gnade, die Raum gibt zur Buße und Umkehr. Hier in Vers 15 zeigt Petrus nochmal auf, dass wir nicht denken sollen, dass Gott seine Verheißung hinauszögert, dass er ein Lügner ist oder dass er gar nicht wiederkommt, sondern dass es dazu dient, damit Menschen zur Errettung kommen. Man könnte auch sagen, zum Heil, das heißt die Errettung vor der ewigen Verdammnis. Unsere Errettung aus der Sünde hin zum Kind Gottes, das ist es, warum Jesus Christus noch nicht wiedergekommen ist. Er möchte, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, umzukehren und Buße zu tun. Und heute, fast 2000 Jahre, nachdem Petrus dieses Buch geschrieben hat, erscheint die Gnade Gottes noch viel heller. Es sind nicht nur ein paar Menschen gewesen, die Gott errettet hat, an die er dieses Buch geschrieben hat, Petrus, sondern mittlerweile sind Millionen Menschen zum Glauben gekommen und Gottes Gnade, sie strahlt noch heller als zu der Zeit, als Petrus dieses Buch schrieb, wenn man davon sprechen kann. Gottes Gnade strahlt immer heller, aber wir als Menschen würden sagen, noch mehr sind zum Glauben gekommen und wurden errettet. Und dies ist ein wichtiger Punkt, den wir beachten müssen. Unsere Errettung, sie ist kein Gefühl, es ist keine Erfahrung, die wir primär machen, sondern es ist Gottes Verheißung, es ist sein Versprechen an uns Menschen, dass er uns auf dem Weg zur Hölle errettet und uns eine ewige Errettung schenkt. Auch wenn wir durch viele Schwierigkeiten, durch viele Herausforderungen in unserem Leben gehen müssen, Gottes Verheißung, sie wird dadurch weder geschmälert noch angekratzt. Wir dürfen nach seiner Verheißung, und wir haben es gerade in Vers 13 gelesen, einen neuen Himmel und eine neue Erde erwarten, in der Gerechtigkeit, in der er selbst wohnt. Und somit ist Gefühl zwar etwas, das Gott uns gegeben hat, aber unser Gefühl kann durchaus ein trügerischer Ratgeber sein. Wir müssen uns auf die Tatsachen des Wortes Gottes verlassen und wir dürfen das hier an der Stelle genauso tun. Um diese Tatsache noch deutlicher zu machen, um es den Menschen, die an dir diesen Brief, an die er diesen Buch geschrieben hat, wirklich in den Kopf einzuhämmern, festigt er seine Aussage durch eine zweite Person. Und zwar durch niemand anderen als seinen geliebten Bruder Paulus. Petrus, was er damit sagen will, ist, er ist nicht der Einzige, der von diesen Dingen spricht. Die Empfänger des Briefes, sie haben auch bereits einen Brief des Apostel Paulus empfangen. Und er schreibt ihnen genau dieselben Tatsachen, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit lesen wir. Auch Paulus schrieb demnach mindestens einen Brief an dieselben Gläubigen. Ob es ein Brief aus dem Neuen Testament war oder ein Brief, der uns nicht erhalten blieb, wir wissen es nicht, aber aus diesem Vers geht deutlich hervor, dass Paulus ebenso ein Schreiben an diese Gläubigen richtete. Aber in diesem Zusammenhang, und das ist sehr interessant, spricht Petrus nicht von irgendjemandem. Wie nennt Petrus Paulus? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Galater 2 erinnern könnt und an die große Auseinandersetzung, die Paulus und Petrus hatten. Und wir lesen dort, dass Paulus dem Petrus ins Angesicht widerstand. Also er hat ihn ernsthaft und sehr ernstlich zurechtgewiesen. Doch diese Streitigkeiten, sie waren längst vergeben. Und sie waren nicht nur vergeben, sondern es war eine brüderliche Liebe entstanden. Er nennt ihn den geliebten Bruder Paulus. Brüder waren aber nicht nur Geschwister im Herrn, wie wir uns Brüder und Schwestern nennen, Es war noch häufig ein Titel für Mitarbeiter, für Arbeitskollegen, würde man heute sagen. Petrus, er macht hier also den Punkt, dass Paulus nicht nur ein Bruder im Herrn ist, sondern er ist sein Arbeitskollege, könnte man sagen. Er ist sein Kollege, er ist sein Apostel im Herrn, gemeinsam für den Dienst am Evangelium. Tychikus, Epaphras oder Timotheus, sie werden ebenfalls als Brüder bezeichnet. Und so sehen wir, dass es nicht nur ein Ausdruck für einen Bruder im Herrn war, sondern auch für einen Mitarbeiter. Er macht deutlich, so wie ich Apostel bin, so ist Paulus ebenso Apostel. Und er hat euch genau die gleichen Wahrheiten mitgeteilt. Aber es wird noch etwas weiteres deutlich in diesem Vers. Es war nicht seine Weisheit, die Paulus oder auch Petrus weitergab. Petrus nennt es die ihm gegebene Weisheit. Man kann auch sagen, eine gottgegebene Weisheit, die beiden, sowohl dem Petrus als auch dem Paulus, gegeben wurden und ihnen zuteil wurden und unter derer Weisheit sie nun anfingen, diese Briefe zu schreiben. In Vers 16 fährt Petrus dann fort und schreibt, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Es gab zum Zeitpunkt, als Petrus diesen Brief schrieb, bereits mehrere Briefe, die vom Apostel Paulus im Umlauf waren. Daher auch der Ausdruck alle Briefe. Eine wichtige Beobachtung, die wir in diesem Abschnitt nicht übersehen dürfen, ist, dass Petrus die Briefe des Paulus mit den übrigen Schriften auf eine Stufe stellt. Er sagt, die Schriften, die wir von Paulus haben und die übrigen Schriften, sie sind ein und dasselbe. Was meint er mit den übrigen Schriften? Die übrigen Schriften, sie sind nichts anderes wie das ganze Alte Testament. Und somit macht Petrus deutlich, das, was Paulus geschrieben hat und das, was ihr seit Jahrhunderten als euer Altes Testament seht, es ist auf einer Stufe. Gott, er hat beides geoffenbart und beides ist Gottes offenbartes Wort. In ähnlicher Weise schreibt Paulus von sich selbst in 1. Korinther 14, 37, wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Paulus, er war sich seiner Inspiration, der Inspiration, die Gott ihm gab, bewusst. Er wusste, dass Gott durch ihn diese Bücher schrieben ließ und dass sie Teil des Neuen Testaments werden würden. Wenn wir kurz zusammenfassen, dann ist sehr viel in diesen wenigen Versen passiert. Petrus, er stellt nochmal die Langmut Gottes in den Mittelpunkt. Wir sollen diese als unsere Rettung ansehen. Er macht deutlich, dass sein geliebter Bruder Paulus das Gleiche und dieselben Ansichten mit ihm teilt. Petrus und Paulus, sie haben sozusagen die gleiche Theologie. Sie denken absolut gleich über Gott. Und weil sie beide Gottes Werkzeuge sind und inspiriert vom Heiligen Geist Gottes, eben Gottes Offenbarungen niederschreiben. Doch dann sagt er, es ist nicht alles einfach zu verstehen. Das macht Vers 16 deutlich. Und ich glaube, jeder von uns weiß sehr genau, wovon Petrus hier schreibt. Wenn wir die Paulusbriefe lesen, dann denken wir uns manchmal, was hat er hier gemeint? Was will er uns damit sagen? Wenn wir den Epheserbrief aufschlagen und sehen, dass die Einleitung von Vers 3 bis Vers 14 ein einziger Satz ist, dann denken wir, wie kann man einen so langen Satz mit so vielen Kommas schreiben, um nicht zu vergessen, was hat er am Anfang eigentlich gesagt, wenn wir am Ende sind? Und somit können wir uns sehr gut in Petrus hineinversetzen. Aber er macht deutlich, dass es deshalb umso wichtiger ist, wie wir damit umgehen. Und dass wir aufgefordert sind, die Schrift zu studieren, darüber nachzudenken, was uns Paulus sagen möchte, weil wir ansonsten sehr schnell auf die schiefe Bahn geraten. Und das ist es, was wir in diesem Vers sehen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, wie gehen wir damit um, wenn wir an schwierige Stellen kommen? Wie legen wir sie aus? Kommen wir zu einem biblischen Entschluss oder versuchen wir mehr unseren Wunsch und unsere Ideen in diese Worte hineinzulegen? Und Petrus, er macht den Punkt, dass die Unwissenden und Ungefestigten diesen Umstand nutzen, um Gottes Wort zu verdrehen. Unwissende sind nicht zwangsläufig dumm. Das ist nicht das, was Petrus sagen will. Sie sind unbelehrt. Sie wollen sich erst gar nicht belehren lassen. Und die Ungefestigten genauso. Sie haben ebenfalls eine unzureichende Belehrung, aber denken, dass sie Gottes Wort völlig alleine und ohne die Hilfe anderer auslegen, und sie benutzen sie so, dass sie zu ihren Überzeugungen kommen. Doch nicht nur die Schriften von Paulus verdrehen sie. Petrus macht deutlich, dass sie auch die übrigen Schriften nutzen. Wisst ihr, auf wen es die Irrlehrer zu der Zeit, als Petrus diese Briefe schrieb, am meisten abgesehen hat? In 2. Petrus 2, Vers 14 lesen wir, dass sie die Unbefestigten anlockten. Dass sie es auf die abgesehen haben, die noch jung im Glauben waren, die vielleicht vor kurzem erst errettet wurden, und die Irrlehrer, sie stürzen sich auf sie, weil sie wussten, sie haben die wenigste Bibelerkenntnis. Sie kennen die Schrift noch nicht so gut, und das ist unser Moment, wo wir angreifen können. Seht ihr, wie Petrus die Irrlehrer in diesen letzten Versen nennt? Er nennt sie ebenfalls als Unbefestigte und Unbelehrte. Sie denken, sie haben alles erfasst, aber am Ende sind sie genau in der gleichen Position, wie es die Leute sind, die sie versuchen anzugreifen. Wir wissen nicht genau, was diese Verdrehungen waren, was die Irrlehrer alles taten, um Gottes Wort zu verdrehen. Aber wenn wir den 2. Petrusbrief lesen und das Verhalten der Irrlehrer betrachten, könnte es durchaus sein, dass sie versucht haben, die Gnade Gottes in ein falsches Licht zu stellen. Das gleiche Problem, mit dem Paulus im Römerbrief zu kämpfen hatte. Die Leute sagten, wenn die Gnade Gottes da ist, dann können wir leben, wie wir wollen. Es spielt keine Rolle mehr. Gottes Gnade ist so groß, und er wird uns alle Sünden vergeben. Aber sowohl Petrus als auch Paulus machen deutlich, das ist nicht die Art und Weise, wie wir uns verhalten sollten. Gottes Gnade ist groß. Aber diese Sicht von Gnade, sie sollte uns dazu führen, dass wir ein heiliges Leben führen und nicht noch mehr sündigen, weil wir wissen, dass Gottes Gnade da ist. Wenn wir uns an Matthäus 4 erinnern und die Versuchung Jesu vor Augen haben, fällt uns etwas auf. Satan, er tat genau das Gleiche, als er Jesus in der Wüste versuchen wollte. Er verdrehte Gottes Wort und er nutzte Gottes Wort und benutzte es ein bisschen anders, um Jesus versuchen zu wollen. Jesus reagierte genauso, wie wir reagieren sollen. Und in dem Punkt ist uns wie in vielen anderen Jesus wieder ein Vorbild. Satan versuchte ihn mit dem Verdrehen von Gottes Wort zu versuchen, und Jesus antwortete ihm mit Gottes Wort. Und wir lesen jedes Mal, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Egal, ob Satan selbst, die Irrlehrer der damaligen Zeit oder all jene Menschen, die in unserer Zeit versuchen, uns zu verführen, für alle würde es ein bitteres Ende nehmen. Am Ende lesen wir in Vers 16, dass es zu ihrem eigenen Verderben führen wird. Am Ende werden sie dem Gericht Gottes zum Opfer fallen, denn er wird nicht zulassen, dass sein Wort missbraucht oder verdreht wird, um andere Menschen zu verführen. In Vers 7 zeigt Petrus diese Absicht bereits auf, in Kapitel 3. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Am Ende wird Gottes Gericht über jene Menschen kommen, und Gott wird es nicht zulassen, dass sein Wort verdreht wird, dass sein Wort benutzt wird, um andere zu verführen. Und vor allem würde er es nicht zulassen, dass dieses Verdrehen seines Wortes dazu führt, dass ihm Unehre bereitet wird. Deswegen stellt sich die große Frage, wenn wir diese Verse lesen: Wie gehen wir mit Gottes Wort um? Hast du vielleicht ein paar wenige Lieblingsverse, die du dir in allen Situationen deines Lebens vorsagst? Nicht, dass es schlecht ist, einen Lieblingsvers zu haben, das will ich damit gar nicht sagen. Aber Paulus, er macht in der Apostelgeschichte immer wieder deutlich, es war sein Anliegen, den ganzen Ratschluss Gottes zu predigen. Und so sollen auch wir die ganze Schrift sprechen lassen. nicht nur einzelne Verse, sondern kontinuierlich die Schrift zu lesen, sie zu studieren, um zu wissen, was Gott nicht nur in wenigen Versen, sondern in seinem ganzen Wort zu uns sprechen möchte. Es kommt auch immer wieder vor, dass Gott sehr gerne auf seine Liebe begrenzt wird. Wenn irgendetwas in unserem Leben schlecht läuft, wenn irgendetwas passiert, nicht so schlimm. Gott ist Liebe. Und ja, das stimmt, Gott ist Liebe und dafür können wir sehr froh und dankbar sein. Aber ebenso ist Gott völlig gerecht und völlig heilig. Sind wir vielleicht mit einigen Prinzipien oder Geboten Gottes nicht einverstanden und versuchen das Gegenteil oder unsere Meinung durch Heranziehen anderer Verse, die scheinbar das aussagen, was wir gerne möchten, zu rechtfertigen oder zu bestätigen? Wenn wir versuchen, auf Gottes Wort oder unserer eigenen Meinung Dinge zu tun oder Dinge zu bestätigen, die nicht in Gottes Wort stehen, dann verdrehen wir Gottes Wort genau in der Art und Weise, wie es die Irrlehrer in diesen letzten Versen taten. Doch nicht nur das, wir werden gleich in den nächsten Versen sehen, dass es Gott keine Ehre gibt, die er sogar ihm seiner Ehre beraubt. Deshalb möchte ich dir einmal mehr zurufen, sei deshalb bereit, für Gottes Wort einzustehen. Sei bereit, deine Gedanken, deine Theologie, die es vielleicht schon gibt, deine Vorstellungen von Gottes Wort verändern zu lassen und Gottes Wort als einzige Autorität und Richtschnur für dein Leben anzusehen. Und manchmal ist es schwierig und wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen, egal ob es uns passt oder nicht, ob es das untermauert, was wir denken oder vollkommen untergräbt und wir unsere Meinung ändern müssen. Lebe Gottes Wort. Beruf dich immer wieder auf Gottes Wort, denn wir werden gleich sehen, dass genau das Gott die Ehre bringt, wenn wir nach seinem Wort handeln und uns auf sein Wort berufen. Neben einem richtigen Umgang mit Gottes Wort gibt uns Petrus im Vers 17 eine weitere Anweisung, die uns helfen soll, zu seiner Ehre zu leben. Die zweite Anweisung, die er uns gibt, ist: Hüte dich vor Irrlehre. In den letzten beiden Versen 17 und 18 fasst Petrus nochmal den ganzen Brief zusammen. Und deshalb beginnt er in Vers 17 zum letzten Mal mit: Ihr aber Geliebte. Viermal lesen wir diesen Ausdruck in seinem zweiten Brief. Noch einmal zeigt der Apostel die Liebe, die er zu diesen Gläubigen hat, auf und spricht sie direkt an. In Vers 17 sagt er: Ihr aber Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Häufig lesen wir in diesem Brief, dass er seine Empfänger erinnern möchte. Immer wieder erinnert er sie an all diese Tatsachen, weil er weiß, dass er demnächst sterben wird. Er erinnert sie an Wahrheiten, er erinnert sie auf Gottes Wort zu sehen. Und man könnte sagen, er erinnert sie nochmal daran, dass sie dies nun alles wissen und deshalb richtig handeln sollen. Sie wissen es, weil er ihnen alles nochmal gesagt hat, über den ganzen Brief hinweg. Und deswegen sagt er ihnen am Ende, dass Irrlehrer kommen werden. Aber sie kennen bereits die üblen Machenschaften, die sie vollbringen werden und die falschen Lehren, die sie bringen. Und deswegen hütet euch davor. Weil ihr all dies kennt und wisst, meidet die Irrlehrer, hütet euch vor ihnen, macht einen großen Bogen um sie herum. Er will deutlich machen, dass es keine Lappalie ist, keine Nebensächlichkeit, sich mit falschen Lehren auseinanderzusetzen, sondern sie sollen es meiden, wie es nur möglich ist. Ähnliche Worte nutzt Jesus selbst in Lukas 12, Vers 15, als er sagte: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und in ähnlicher Weise schließt Johannes seinen ersten Brief ab. Sein letzter Vers in 1. Johannes 5, Vers 21 lautet: Kinder, hütet euch vor den Götzen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir hütet euch in der Schrift lesen, dann müssen unsere roten Lampen angehen, die Alarmglocken klingeln und wir wissen, hier ist etwas ganz Besonderes, was die Schrift uns sagen möchte. Und so wie wir uns vor Habsucht hüten sollen, wie wir uns vor falschen Götzen hüten sollen, so sagt Petrus hier, hütet euch vor Irrlehren. Jeder von uns würde sagen, ich will nicht habsüchtig sein, ich will gerne bereit sein, meine Dinge, die ich habe, mit den anderen zu teilen. Das ist eins der Prinzipien, die wir in der Schrift lesen. Ich will auch nichts mit falschen Götzen zu tun haben. Und genau so sollen wir denken, ich will nichts mit Irrlehre zu tun haben. Petrus sagt das, damit wir nicht von der Versuchung fortgerissen werden und unseren festen Stand verlieren. Vielleicht hast du die Begebenheit von Galater 2 im Kopf. Ich weiß nicht, ob du die Stelle vor kurzem gelesen hast oder sie vielleicht kennst, aber Petrus, er aß damals mit den Heiden. Als jedoch einige Juden kamen, zog er sich zurück, um nicht schlecht dazustehen, damit die Juden bloß nicht sagen, guck dir Petrus an, er isst mit den Heiden. Oder damit er verurteilt wird. Und Petrus, er wusste es genauso wie Paulus, es war pure Heuchelei. Und Paulus, er tadelte Petrus ernsthaft dafür und er sagte, was du tust, ist heuchlerisch. Aber in Galater 2, Vers 13 lesen wir dann, und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Durch die Heuchelei von Petrus fingen einige andere Juden an, ebenfalls zu heucheln, und selbst Barnabas, einer der treuen Mitarbeiter, er wurde von dieser Heuchelei fortgerissen. Was Petrus hier deutlich machen will, ist, wenn du dich auf falsche Wege begibst, wenn du dich darauf einlässt, Gottes Wort zu verdrehen, dann ist das Risiko sehr, sehr groß, dass du wie Barnabas fortgerissen wirst und deinen festen Stand verlierst. Er spricht nicht davon, dass du dein Heil verlierst, aber er spricht davon, dass du in ernsthafte Schwierigkeiten geraten wirst. Die große Frage, die wir uns stellen müssen, worin liegt unser fester Stand? Und das ist das Erfreuliche an der Schrift. Es sind niemals wir. Es ist niemals unsere Verantwortung. Es ist niemals unsere Kraft, unser Können. Und wir haben es gerade vorher gelesen. Unser fester Stand, er liegt in 2. Petrus 1, Vers 3 bis 4. Und ich möchte sie nochmal lesen, weil es so zentrale Verse sind, die wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftet werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Unser fester Stand, er liegt in Gott allein. Es ist seine göttliche Kraft, die uns alles, Petrus sagt nicht, die uns hin und wieder an manchen Tagen in unserem Leben was gibt, sondern alles, alles kommt von Gott. Mit deiner Wiedergeburt hat er dir alles gegeben, was du zu einem Leben in Gottes Furcht und zu einem Leben zu seiner Ehre benötigst. Nichts müssen wir heraustun, nichts ist an uns gelegen, nichts müssen wir durch unsere eigene Kraft schaffen, sondern Gott, er hat uns alles gegeben. Und deswegen sagt er wenige Verse später in Vers 10, darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Auch hier ist es einmal mehr, wir müssen uns nur immer wieder vor Augen führen, was Gott für uns getan hat. Wir müssen in der Schrift lesen, in der Erkenntnis wachsen, im Glauben vorankommen. Und wenn wir immer wieder unseren Fokus auf Gott und auf seine Kraft ausrichten, dann werden wir niemals zu Fall kommen. Und deswegen ruft uns Petrus zu, wir sollen uns vor der Irrlehre hüten und uns zur Quelle aller Segnungen hinwenden. In diesem Abschnitt gibt Petrus eine Prognose dar. Er sagt, ihr wisst, was kommt, also hütet euch davor. Das ist ähnlich wie die tägliche Wetterprognose. Wenn du abends, egal ob es in den Nachrichten oder auf deinem Telefon, das Wetter für morgen ansiehst und hörst, morgen wird es regnen, es wird kalt sein oder vielleicht sogar schneien, dann wirst du dir nicht abends deine schönen kurzen Hosen und dein T-Shirt rauslegen und voller Freude nächsten Morgen in deinen Sommerkleidern nach draußen gehen, weil du weißt, es wird regnen, schneien oder es wird richtig kalt sein. Und genau das ist es, was Petrus hier macht. Er sagt, ihr wisst, was kommen wird. Ihr wisst, dass die Irrlehrer kommen, um euren Glauben anzufechten, um euch zu zerstören. Deswegen hütet euch davor. Du sollst nicht einmal in Kontakt mit ihnen geraten. Und falls doch, flieh. Petrus ergab uns bis zu diesem Punkt zwei wichtige Anweisungen, nämlich wir sollen richtig mit Gottes Wort umgehen und vor den Irrlehren uns hüten. In Vers 18 sehen wir nun die dritte und letzte Anweisung. Er sagt, wachst in der Gnade und Erkenntnis. Petrus erschließt mit einem typischen Ende wie viele andere der neutestamentlichen Lehrbriefe. In den meisten Fällen finden wir in den letzten Versen abschließende Grüße, letzte Anordnungen, manchmal auch Ermahnungen und meistens einen Segen, der Gottes Gnade beinhaltet. Petrus nutzt in diesem Brief hauptsächlich zwei dieser Inhalte. Er gibt letzte Anordnungen und schließt mit einem Lobpreis zur Ehre Gottes. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das ist Petrus' zentrales Thema durch den ganzen Brief. Er zieht sich wie ein roter Faden von Kapitel 1 bis zu Kapitel 3. Wachs in der Erkenntnis. Und damit schließt er auch seinen Brief. In jedem Kapitel und als Rezept für jedes Problem führt er den Wachstum in der Erkenntnis Gottes in den Ring. Und dieses Wachstum, es wird dir helfen, dich vor falschen Wegen zu bewahren. Es wird dir helfen, gegen Irrlehrer vorgehen zu können. Es wird dir helfen, in schwierigen Situationen Hoffnung und Mut zu fassen. Und hier in Vers 18 stellt er all dies nochmal in einem groben Kontrast zur Irrlehre. Während er in Vers 17 sagt, hüte dich vor dem einen, sagt er dann in Vers 18, wachse in dem anderen. Meide das eine, setz dich aber hin und beschäftige dich mit dem anderen. Wenn wir genauer über diesen Satz nachdenken, dann scheint es im ersten Moment etwas verwunderlich. Denn die Frage stellt sich, wie können wir in der Gnade wachsen? Kommt sie doch von Gott und hat nichts, wir haben nichts dazu beigetragen, oder? Am Ende sehen wir aber doch, dass beides von ihm kommt. Sowohl die Gnade als auch die Erkenntnis. Paulus, er schreibt an die Korinther in 2. Korinther 4, Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Durch Gottes Gnade wurde es Licht in unseren Herzen und diese Erleuchtung, sie hat zur Erkenntnis der Herrlichkeit Jesu Christi geführt. Und obwohl beides von ihm kommt, können wir in beiden wachsen. Wisst ihr noch, was Petrus zu Beginn seines zweiten Briefes geschrieben hat? Wir haben es vorhin gelesen. In Vers 2 sagte er, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und Retters Jesus Christus. Durch das Wachstum in der Erkenntnis, durch das Wachstum, wenn wir Gott mehr und mehr kennenlernen, wird auch Gnade und Friede uns mehr und mehr zuteil werden. Je mehr du Gott kennenlernst, je größer er in deinem Leben wird, desto größer wird dein Verständnis von Gnade werden. Je größer er wird, desto kleiner werden wir werden. Je größer er wird, desto mehr werden wir sehen, wie groß seine Gnade in unserem Leben war. Und wir werden staunend vor ihm stehen und uns immer wieder vor Augen führen, wie ein heiliger, allmächtiger und souveräner Gott einen sündigen und elenden Menschen wie mich und dich begnadigt hat. Und das ist die große Freude, wie Gnade in unserem Leben wachsen kann. Das ist das Evangelium, das ist die Gnade Gottes und das macht die Bibel und den Gott der Bibel zu etwas absolut Einzigartigem. Und genau deshalb schließt Petrus seinen Brief mit einem Lobpreis zur Ehre Gottes. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wer ist ihm? Von wem spricht Petrus hier in diesen letzten Versen? Es ist der Retter und Herr Jesus Christus. Wie so oft im Neuen Testament erhält Jesus Christus auch hier beide Attribute. Er ist Herr, er ist Gott und er ist Retter. Ihm gebührt die Ehre. In diesem letzten Vers finden wir gleich zwei Hinweise, dass Jesus Christus mit absoluter Gewissheit Gott sein muss. Nicht nur der Retter, sondern auch der Herr. Denn was gebührt ihm? Nehmen wir noch ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, einen kurzen Rückblick ins Alte Testament werfen. Dann hat Gott an vielen, vielen Stellen im Alten Testament eines absolut deutlich gemacht. Und zwar, wenn wir nur Jesaja 42, Vers 8 lesen, dort sagt er: Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm den Götzen. Niemals, das macht das ganze Alte Testament deutlich, niemals wird Gott jemals irgendjemand anderem seinem Ruhm und seine Ehre überlassen. Ihm allein gebührt alle Ehre. Und in 2. Petrus 3, Vers 18 wird deutlich, dass Jesus Christus diese gleiche Ehre gebührt. Warum? Weil er Gott ist. Ehre sei Jesus Christus jetzt und bis zum Tag der Ewigkeit. Der Beginn von Kapitel 1 und das Ende von Kapitel 3, sie bilden eine Klammer, könnte man sagen, um diesen ganzen Brief. Gottes Gnade, seine Kraft und das Wachstum in der Erkenntnis, das ist es, worauf es Petrus in seinen letzten Worten, bevor er starb, an die Empfänger ankam. Und genau das, es soll auch mein und dein Bestreben für dein christliches Leben sein. Ein kontinuierliches Wachstum in der Erkenntnis, ein lebenslanges Bibelstudium, ein Verwurzeltsein in Gottes Wort. Ich glaube, es war Spurgeon, der einmal sagte, wenn bei uns als Christen jemand uns eine Nadel in die Vene sticht, dann soll nicht Blut, sondern das Wort Gottes rauskommen. Und genau so soll unser Leben sein. Und Petrus, er macht deutlich, dass dich dieses Streben im Wachstum vor allen Problemen in deinem Glaubensleben bewahren wird oder dir den richtigen Umgang und die richtige Art und Weise für die Herausforderungen zeigen wird. Wenn du Gottes Wort kennst, wirst du Verdrehungen sofort entlarven können. Du wirst sofort wissen, dass es falsch ist, was dir die Irrlehrer sagen. Deine Alarmglocken, sie läuten und du wirst dich hüten, diesen Menschen zu glauben. Und auch in Zeiten von Schwierigkeiten, von Not, von Krankheit, von großen Herausforderungen wird dich diese Erkenntnis durchtragen. Denn du hast eine Verheißung. Und wir haben sie vorher in Vers 13 gelesen. Du wirst am Ende in die Ewigkeit eingehen und hast Hoffnung. Eine Hoffnung auf eine ewige Gerechtigkeit mit deinem Retter und Erlöser. Ohne Kummer, ohne Schmerz und ohne Tränen. Und auch in Versuchungen und Anfechtungen wird dir Gottes Wort ein Anker und eine feste Burg sein. Ein Ort, an dem du Weisheit, Frieden und Hoffnung findest. Und Gott dir Prinzipien aufzeigt und einen Weg aufzeigt, wie du richtig in diesen Situationen umgehen kannst. Und deswegen müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass es keine größere Freude gibt, als Gottes Wort zu studieren, Neues zu lernen. Und wir haben uns gerade erst heute Morgen beim Frühstück darüber unterhalten, wie toll es ist, Gottes Wort zu lesen. Und selbst nach Jahren, wo man denkt, man hat scheinbar fast alles ergriffen, auf neue Dinge stößt und einmal mehr auf die Knie geht und Gott dankt für seine Größe und für seine Allmacht und für all die wunderbaren Worte, die er uns gegeben hat. Und deswegen lass dir diese Freude niemals nehmen, Gottes Wort zu studieren und ihm die Ehre zu geben. Ähnlich wie wir unseren Kindern das beste Geschenk am Ende auspacken lassen, hat uns Petrus am Ende nochmal alles vor die Füße geworfen und wir dürfen voller Freude diesen Schluss des Briefes lesen. Gottes Gnade, die Wichtigkeit seines Wortes, ein Achtgeben vor falscher Lehre und ein Wachstum in Gnade und Erkenntnis. Er fasst seinen ganzen Brief nochmal kurz zusammen und schließt mit der Ehre Christi von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Was wir aus diesem Brief lernen sollten, finden wir zusammengefasst in diesen letzten Versen. Über allem steht für Petrus das Wachstum in der Erkenntnis Gottes zu seiner Ehre. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Michael Green. Er hat einen Kommentar zu diesem zweiten Petrusbrief geschrieben. Und in Bezug auf Vers 18 und dem Wachstum in der Erkenntnis schrieb er, das christliche Leben ist wie Fahrradfahren. Wenn du aufhörst zu treten, fällst du um. Gott, er hat uns sein Wort gegeben. Er hat sich dadurch offenbart und so ermöglicht, ihn kennenzulernen. Nutze diesen reichen Schatz an Erkenntnis und Weisheit. Grabe darin jeden Tag aufs Neue und erfreue dich an seiner Gnade, an seiner Liebe und an seiner Treue zu dir. Und grabe einmal mehr und erfreue dich an den Verheißungen, die er dir gibt. Und wachse im Glauben und der Erkenntnis, um zu seiner Ehre zu leben. Lass mich am Ende kurz gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für diesen Brief, den du uns gegeben hast, Herr. Wir möchten dir danken für Petrus, den du gebraucht hast, um uns diese Verse aufzuschreiben, an denen wir uns heute ebenso erfreuen dürfen wie all die Brüder und Schwestern damals. Herr, wir möchten dir danken, dass wir so einfache und so klare Richtlinien und Aufforderungen haben, Herr, dass du uns nicht in schwierigen und komplizierten Worten, auch wenn manches schwierig zu verstehen ist, aber dennoch haben wir viele klare und einfache Dinge, die du uns gibst, Herr. Und wir sehen im zweiten Petrusbrief, dass du derjenige bist, der uns in seiner Kraft und Macht alles gegeben hat, was wir brauchen. Und wir möchten uns dieser Verheißung, dieser Zusage bedienen und ein Leben zu deiner Ehre führen, indem wir mit deinem Wort richtig umgehen, indem wir uns davor hüten, Männern und Frauen zuzuhören, die dein Wort verdrehen, und indem wir am Ende alles daran setzen, in der Erkenntnis deines Wortes zu wachsen, dich mehr und mehr kennenzulernen, dich größer und heller erstrahlen zu lassen in unserem Leben, um dir damit die Ehre zu geben, Herr. Hab Dank für diese Worte und für die Freude, die wir daraus schöpfen dürfen. Amen.